Ich habe ja angefangen mit der Frage nach den Lehren Jesu oder den Geboten Jesu, die er uns aufgetragen hat, Menschen zu lehren und beizubringen und ihnen zu helfen, das auch zu tun und dadurch Menschen zu Jüngern zu machen. Ich werde damit, denke ich, auch gleich noch ein Stück weitermachen. Aber ich möchte einfach noch mal ein bisschen erzählen, wie das auch mein Leben im Moment bewegt und verändert. Ich mache jetzt Gemeindedienst hier in Soltau seit etwas über 10 Jahren. Pastorendienst seit knapp 15 Jahren. Und ich habe das eben schon mal so kurz angerissen. Ich merke, dass vieles zur Gewohnheit wird. Und ich bin einfach selber in dieser Frage nach, was macht eigentlich ein Jünger und ein Christ, ein Nachfolger aus? Bin ich immer wieder neu am Suchen und am Fragen, und das beschäftigt mich eigentlich jetzt schon über die letzten 2 Jahre wirklich nochmal wieder neu. Ihr wisst, dass wir dieses Jüngerschaftstraining Jesus intensiv auf den Weg gebracht haben, weil ich gemerkt habe, ich weiß es aus meinem eigenen Leben und ich höre es immer wieder auch aus Gemeinde und auch aus anderen christlichen Kreisen, es gibt an allen Ecken und Enden irgendwie immer wieder Probleme und Schwierigkeiten, und wir haben alle irgendwie das Gefühl, Gott will noch mehr tun, aber es bewegt sich wenig. Ich will jetzt nicht sagen nichts, aber es bewegt sich zu wenig. Und ich komme immer wieder zu dem Punkt, dass ich merke, es hat irgendwie immer wieder mit jedem einzelnen Christen zu tun. Es hat immer wieder, um es mal ganz konkret auf den Punkt zu bringen, es hat immer wieder mit mir zu tun. Und in diesem Prozess bin ich natürlich auch selber herausgefordert, immer wieder selber zu gucken und zu fragen, okay, wie bin ich da unterwegs? Und als hauptamtlicher Christ, um das mal so zu bezeichnen, als hauptamtlicher Christ tendiere, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll, ich stehe in der Gefahr zu denken, dadurch, dass ich das hauptamtlich mache, bin ich sowieso schon richtig unterwegs. So will ich es mal formulieren. Das ist mir schon während meiner Studienzeit so gegangen, dass ich irgendwie gemerkt habe, alles um mich herum und alles, was sich irgendwie in meinem Leben abgespielt hat, war sowieso fromm, war sowieso christlich. Ja, die Studieninhalte waren christlich, die Lehrer waren Christen, die Mitstudenten waren Christen, die Gemeinden, die wir währenddessen besucht haben, da waren überall Christen. Es waren überall immer nur Christen und alle waren irgendwie schön christlich. So, es hat mir damals in einer ganz anderen Richtung Mühe gemacht, die Frage nämlich danach, wie kann ich noch Menschen mit dem Evangelium erreichen, wenn ich nur von Christen umgeben bin. Aber ich habe mich nie mit der Frage auseinandergesetzt, teilweise war das sowieso gefördert, aber ich habe es auch nie so bewusst nochmal zusätzlich für mich selber wahrgenommen oder hinterfragt, reicht das aus? Reicht es aus, einfach christlich zu sein? Die Frage ist mir gar nicht gekommen. Ich habe einfach gedacht, ich bin ja Christ und ich mache ja nur fromme Sachen. Kann ja so viel nicht mehr falsch dran sein. Kann eigentlich auch nicht mehr viel fehlen. Und in diesem Hinterfragen und Suchen, und es ist wirklich ein langer Prozess, und es gibt ja immer wieder Sachen, die wir von Gott lernen dürfen. Halleluja, Gott sei Dank. Das mit der Jüngerschaft und mit dem Lehrlingsein oder Schülersein von Jesus, das hört ja nie auf. Darf man immer wieder Dinge nochmal neu entdecken. Und ich habe gemerkt, wie viele Dinge ich einfach nur aus Routine tue, weil man die als Christ eben so tut. Das ist auch nicht unbedingt schlecht, das macht die Sache an sich ja nicht schlecht, aber es macht etwas mit der Motivation oder mit dem Fundament, warum ich das tue. Und ich denke, Jesu Herzschlag ist, dass wir die Dinge tun, nicht weil man sie eben so tut und weil sie gut und richtig sind, sondern dass wir sie tun aus Liebe zu ihm und aus dem Verständnis von dem Auftrag heraus, den er für uns hat, und dem Plan heraus, den er für uns hat. Und da muss ich wieder neu anfangen, oder da muss ich auch immer wieder Das ist kein einmaliger Prozess. Wenn ich damit jetzt fertig bin, dann ist das, ja, also das dauert jetzt noch 4 Wochen, dann bin ich damit fertig und danach ist alles gut und dann kann ich wieder weitermachen. Im Prinzip weitermachen wie vorher, nur mit ein paar anderen Elementen drin. Das wird nicht funktionieren. Das ist ein Lebensprozess. Das ist ein Lebensprozess, an dem ich selber immer wieder dran sein muss und wo ich selber immer wieder Gott suchen muss und gucken muss, wie gestalte ich mein Leben und wie konkret und wie konsequent lasse ich Jesus meinen Herrn sein in meinem Leben. Das ist meine ganz persönliche Herausforderung. Und wahrscheinlich und hoffentlich ist es auch deine ganz persönliche Herausforderung. Ich bin dabei auf ein paar Elemente gestoßen in dieser Fragestellung, wo ich gemerkt habe, Rebecca hat dafür ein gutes Wort verwendet, Dinge, mit denen ich mich arrangiert habe in meinem Leben. Dinge, mit denen ich mich so arrangiert habe, dass ich sie sogar erklären kann, warum ich sie so lebe, obwohl sie eigentlich nicht richtig sind. Ich werde nicht alles von dem erzählen, worum es dabei geht. Das ist vielleicht auch nicht der richtige Rahmen dafür. Aber so das eine oder andere Element nehme ich mal raus. Das eine Element ist, dass ich mich persönlich nicht als Evangelist sehe. Ich habe keine Evangelistenbegabung. Ich bin nicht der Typ, der irgendwie, wenn er auf der Straße jemanden begegnet, nach 30 Sekunden über Jesus redet. Bin ich nicht. Ja? Und ich habe mich mit der Zeit immer mehr darauf zurückgezogen, dass Gott mich zu Pastorendienst, zu Gemeindebau, zu Jüngerschaftstraining, zu Lehren und zu Predigen berufen hat. Und ich habe das tatsächlich so weit hingekriegt, dass ich ja im Prinzip dann schon wieder evangelistisch tätig bin, weil ich anderen helfe, das zu tun. Ja? Versteht ihr, was ich... Das klingt total super. Ja? Ich fand, das klingt so total super. Ich bin ja eigentlich evangelistisch, indem ich anderen helfe, das zu tun, ohne es selber zu machen. Und ich muss mich neu herausfordern lassen von Gottes Wort. Ich muss mich neu herausfordern lassen von Gottes Wort. Und an verschiedenen Stellen in meinem Leben hinterfragen, ob ich Kompromisse geschlossen habe, ob ich Ausreden gefunden habe, um diese Kompromisse zu rechtfertigen und am besten auch noch fromm zu rechtfertigen, biblisch zu rechtfertigen, damit ich nichts ändern brauche. Und ich bin da gut drin, das zu machen. Ich weiß nicht, wie gut du da drin bist, hoffentlich schlechter als ich. Und ich muss wachsam sein und mich hinterfragen lassen. Ich brauche Menschen um mich herum, die mich hinterfragen. Und ich brauche Gegenwart Gottes und Gespräch mit Gott, indem ich mich hinterfrage und ihn mich hinterfragen lasse. Um neu rauszufinden oder neu sagen zu können, ich will wirklich konsequent und ohne Ausreden und ohne Kompromisse tun, was Gott sagt. Angefangen von dem, was er aufgeschrieben hat, bis hin zu dem, was er mir persönlich aufträgt. Und das ist eine echte Herausforderung. Für jeden ist es eine andere, auf jeden Fall. Und es ist gut, wenn man immer mal wieder einen Anstoß bekommt. Und ich habe ja schon gesagt, den braucht man einfach regelmäßig, immer mal wieder zu verschiedenen Zeitpunkten und vielleicht auch aus verschiedenen Richtungen einfach mal, um das wieder auf den Weg zu bringen. Und ich habe ein paar solche Anstöße in der jüngeren Vergangenheit bekommen und habe mich entschieden, ganz bewusst entschieden, ich möchte an diesen Stellen oder an einigen dieser Stellen, die mir jetzt bewusst sind, nein, an allen der Stellen, die mir bewusst sind, also es gibt bestimmt noch mehr Stellen, die mir noch nicht bewusst sind, mit anderen Worten, aber an denen, die mir bewusst sind, habe ich mich entschieden, wieder konsequent Gott zu suchen und zu tun, was er mir sagt. Und das wird in meiner Lebensstruktur ein paar Veränderungen notwendig machen. Das wird an meinem Zeitplan ein paar Veränderungen notwendig machen. Das wird auf meiner Prioritätenliste definitiv ein paar Veränderungen notwendig machen, die Dinge, die mir wichtig sind oder die Dinge, die ich gern mache, wo ich viel Zeit drauf verwende, die aber eigentlich nicht da reingehören. Verhaltensweisen, Denkweisen, mit denen ich unterwegs bin, die ich neu hinterfragen muss, wo ich wieder neu in Gottes Wort gehen muss und sagen muss, okay, Herr, wie willst du das? Wie möchtest du das haben? Und eins dieser Elemente ist definitiv, dass ich beschlossen habe, ich werde, auch wenn ich keine spezielle evangelistische Begabung habe, ich werde mich wieder mit Evangelium zu Menschen ganz konkret und mit Vorsatz auf den Weg machen. Mit Plan, mit Struktur. Also nicht einfach so, naja, mal gucken, ob ich irgendwo zwischendurch mal ein Wort über Gott doch nochmal fallen lassen kann, wenn ich sowieso irgendwo mit jemandem unterwegs bin. Sondern ich habe mir vorgenommen, anzufangen, regelmäßig für meine Nachbarschaft, die ich fast überhaupt nicht kenne, zu beten, zu gucken, ob ich da Kontakt und wie ich da Kontakte knüpfen kann, Dinge auf den Weg zu bringen, um in Kontakt mit diesen Menschen zu kommen und zu gucken, wo kann ich ihnen helfen, ihnen dienen, sie segnen, ihnen Gutes tun und darüber Evangelium ihnen mitgeben. Das ist so einer der ganz konkreten Schritte, um auch zu zeigen, dass es reicht nicht einfach nur eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, ich ändere das jetzt oder ich entscheide mich, Gott da drin zu folgen und das nur zu denken. Es reicht nicht, dass mein Denken sich ändert. Mein Tun muss sich ändern. Wenn sich an meinem Tun nichts ändert, dann ist das ein netter Neujahrsvorsatz und sonst gar nichts. Das sind Konjunktive. Ja, es wäre gut, wenn. Ich müsste eigentlich doch und so weiter. Damit war ich lang genug unterwegs und irgendwann werden die Dinger nervig und dann versucht man sie wegzuerklären, warum man es doch nicht tun braucht. Oder man überlegt sich, wie kann ich das konkret machen? Und wenn ich keine Ahnung habe, wie ich das konkret machen kann, dann muss ich mir Hilfe suchen. Und dann muss ich Leute finden, die das schon in irgendeiner Form tun und von ihnen lernen und bei ihnen abgucken. Da hat mir jetzt auch wieder die Exponential geholfen. Das sind Amerikaner. Amerikaner machen alles irgendwie auf eine Art und Weise, die uns Deutschen meistens irgendwie suspekt ist und wo wir auch Zweifel und Fragen haben, ob das funktioniert oder nicht. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Aber ich werde es erst rausfinden, wenn ich es ausprobiert habe. Und ich habe beschlossen, ich nehme einfach ein paar von den Modellen, konkrete Handlungsweisen, die uns da mitgegeben worden sind, die nehme ich einfach und setze die jetzt konsequent in meinem Leben um und gucke, was passiert. Und das hat ganz viel zu tun mit dieser Frage nach Mache zu Jüngern und lehrt sie, alles zu halten oder alles zu tun, was ich euch geboten habe. Denn es hilft nichts, sie einfach nur zu lehren, dass es wahr und richtig ist. Es hilft nur, wenn wir tatsächlich auch gucken, da müssen wir jetzt was draus machen. Da müssen wir jetzt was dran umsetzen. Wie geht das? Wie kann ich damit mein Leben verändern und so auf den Weg bringen, dass ich damit Gottes Reich baue, ihm Ehre gebe und letztendlich auch mein Leben dadurch zufriedener und erfüllter wird, weil ich unterwegs in dem bin, was Gott sich für mich ausgedacht hat, als er mich gemacht hat. Und ich glaube, das wird total cool. Das kostet was. Aber ich glaube, das wird total begeisternd. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott damit was bewegen wird. Ein Satz, der mir auch hängen geblieben ist, der auch ganz konkret nochmal mit diesem lehrt, sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Das fängt ja an mit, geht hin und mache zu Jüngern. Und ich fand das einen interessanten Gedanken, weil wir immer sagen, wir können niemanden zum Christ machen. Oder? Warum sagt Jesus dann, machet zu Jüngern? Das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Denn ich tendiere auch wieder dazu, ich würde es nie so formulieren, aber ich tendiere dazu, genau das Ding auch schon wieder als Ausrede zu nehmen. Naja, ich kann das ja nicht machen. Also, wenn ich das nicht machen kann, überlasse ich Jesus die Arbeit. Hey, das ist total bequem. Ich kann mich jetzt wieder auf meinen Stuhl setzen. Ich kann Jesus ja machen. Oder? Er hat sich aber entschieden, es nicht zu machen ohne uns. Er macht das nicht ohne uns. Er macht es mit uns. Ja, er macht es, aber er macht es mit uns und durch uns. Und wenn wir nicht Schritte tun, wie soll er es dann machen? Das ist doch echt herausfordernd, oder? Aber es ist gleichzeitig auch wieder total begeisternd, weil Gott entschieden hat, zu sagen, ich gebrauche dich. Ich kann das mit dir und ich mache das mit dir. Wenn Jesus sagt, mache zu Jüngern, dann ist das dein Auftrag und seine Kraft, die sich entfaltet in deinem Leben, wenn du dich auf den Weg machst. Und auch erst, wenn du dich auf den Weg machst, wenn du Schritte tust, um Menschen zu Jüngern zu machen. Erst dann, nicht vorher. So, das war aus meinem Herzen. Ja, das ist das, was mich im Moment bewegt. Ich habe jetzt 10 Jahre mit euch gemeinsam oder mit den meisten von euch, ein paar von euch auch erst ein paar Jahre weniger hier in Soltau hinter mir. Und Reich Gottes bauen muss anders aussehen und anders gehen. Das ist zu wenig. Was hier passiert, ist zu wenig. Und das kann ich niemandem von euch in die Schuhe schieben und das kann ich auch nicht Gott in die Schuhe schieben. Den Schuh kann ich mir nur selber anziehen. Und vielleicht merkst du, dass du in den Schuh auch reinpasst. Wer weiß. Und wieder neu zu überlegen, hey, wie gestalten wir Gemeinde? Das ist das eine. Und wie gestalte ich mein eigenes Leben, damit Reich Gottes gebaut wird? Damit Menschen Evangelium hören? Damit Menschen gedient wird und sie Gottes Gnade, Güte und Barmherzigkeit erleben? Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der ihm vertraut. Das können wir machen. Davon bin ich überzeugt. Ich habe das zu lange vor mir hergeschoben mit einem, wir können das ja sowieso nicht machen, Gott muss ja irgendwie. Ich habe zu lange auf das Wunder gewartet. Ich glaube, dass Gott Wunder tun wird. Aber er wird sie nur tun in dem Maß, wie wir unterwegs sind zu den Menschen hin. Und da müssen wir echt dran arbeiten. Da müssen wir echt was ändern. Und das funktioniert nicht mit einer Versorgungskultur. Ich komme zum Gottesdienst, ich lasse mich von einer guten Predigt begeistern und inspirieren und motivieren. Und für mich gibt es einen schönen Kuschelhauskreis und für mich gibt es einen tollen Lobpreis und so weiter und so fort. Sondern das geht nur mit, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wir hören das ganze andere deshalb nicht, jedenfalls nicht alles auf. Vielleicht hören wir auch ein paar Sachen auf, die wir bisher gemacht haben. Und fangen dafür andere an. Und vielleicht sagt Gott dir was, was du anfangen sollst. Und vielleicht sagt er ein paar von uns als Gruppe was, was wir gemeinsam anfangen sollen. Und vielleicht ist es an der Zeit, auch einfach mal zu gucken, was machen andere und wie kann das gehen. Und parallel dazu komme ich wieder zurück zu meinen 49 Punkten, was Jesus geboten hat und was wir Menschen lehren sollen zu halten, damit sie zu Jüngern werden. Ich denke, das ist erstmal nicht so sehr an die gerichtet, die wir mit dem Evangelium erreichen wollen und die wir segnen wollen damit, sondern das ist erstmal an uns gerichtet, an dich und an mich. Und wenn wir das leben, dann werden wir das auch in anderen vervielfältigen. Dann werden wir das auch anderen beibringen können. Solange das Theorie bleibt, hilft uns das nichts. Ich nehme mal wieder meine Liste. Ich bin ja gut, ne? Nein, ich lege sie weg. Ich mach das mal genauso wie ihr. Kriegen wir die 5 Punkte vom letzten Mal noch zusammen? Tut Buße, war das Erste. Ja, absolut. Licht sein, Menschen erreichen. Ja, wir machen eine Erinnerungsrunde, das ist gut und wichtig. Wir müssen Sachen wiederholen, wir vergessen die Dinge, oder? Vergessen sie viel zu schnell und viel zu viel. Und auch da liegt es häufig genug daran, dass wir sie nicht konkret genug mitnehmen und umsetzen. Ja, die Frage danach, was nehme ich davon mit? Das ist auch eins von den Dingen, die ich mir vorgenommen habe. Ich mache das einfach mal, ich kündige das schon mal mit an, dann bin ich besser, ist für mich besser, dann mache ich das auch wirklich. Ich habe mir vorgenommen, meine Predigten in Kurzform schriftlich abzufassen, damit ihr die mit nach Hause nehmen könnt. Und auch mit ein paar konkreten Fragen für die Umsetzung, die ihr entweder selber versuchen könnt, für euer Leben nochmal mitzunehmen, umzusetzen oder irgendwie in Hauskreise, Kleingruppen oder so mal mitnehmen könnt, um da nochmal ganz konkret mit den Dingen zu werden. Einfach damit es nicht nur Sonntag eine Predigt ist und alle gehen nach Hause und beim Kaffee trinken weiß man schon nicht mehr, worum es eigentlich gegangen ist. Das Dringendste, was wir brauchen, ist das, was wir wissen. Ich predige euch ja nichts Neues. Ja? Das meiste davon habt ihr irgendwo schon mal gehört. Aber die Frage ist, wann fangen wir endlich an, es zu tun? Und um dem zu helfen, habe ich mir vorgenommen, das zu tun. Und ihr dürft mich gerne daran erinnern, wenn ihr die Papiere nicht bekommt, dann dürft ihr mich treten, damit ich es nächstes Mal wieder mache. Ja? Das hilft mir. Das ist eine Einladung. Und ich bin beleidigt, wenn ihr die nicht annimmt. Alles klar? Nein, bin ich nicht. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Tut Buße, folgt mir nach. Folgt mir nach, war das Zweite. Freut euch. Freut euch sogar, wenn man euch verfolgt. Aber freut euch daran, dass ihr Kinder Gottes seid. Lasst euer Licht leuchten, damit Menschen Gott Ehre geben. Durch das, was wir Gutes tun. Und wir sollen das Gesetz ehren. Also mit anderen Worten, Gott ist derselbe. Das, was ihm im Alten Testament gefallen hat, das gefällt ihm auch heute noch. Und nur weil wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern freigemacht sind, Jesus das Gesetz erfüllt hat, heißt das nicht, dass Gott nicht mehr will, dass wir uns an diese Dinge halten und dass wir verstehen, was ihm daran wichtig ist und worum es ihm geht. Das Gesetz ist für den Menschen da, soll ihm dienen. Und es tut uns gut, wenn wir da reingucken und das lernen, danach fragen und entdecken, dass es unserem Leben dient, wenn wir damit unterwegs sind. Der sechste Punkt. Heute kriegt ihr übrigens noch kein Outline, es geht erst nächste Woche los. Der sechste Punkt ist, lebe versöhnt. Lebe versöhnt. Das geht zurück auf den Abschnitt in Matthäus 5, Vers 23 und 24. Da steht, wenn du nun deine Gabe darbringst zum Altar, mit anderen Worten, wenn du gehst, um Gott anzubeten und zu ehren, und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Es ist Gott wichtig, dass wir versöhnt miteinander leben. Denn er hat alles investiert, um uns mit sich zu versöhnen. Da sollten wir doch in der Lage sein, uns auf dieser Basis auf den Weg zu machen und uns mit unserem Gegenüber zu versöhnen. Unvergebenheit bindet. Unvergebenheit, wenn ich jemanden nicht loslassen will in dem, was er mir getan hat, das bindet mich selber. Das macht mich bitter. Und Gott fordert uns dazu auf, Versöhnung zu suchen, also nach Möglichkeit auch mit dem anderen ins Gespräch zu kommen und die Dinge zu klären. Und er fordert uns auch auf, zu vergeben. Und manchmal müssen wir sogar gar vergeben, unabhängig davon, ob der andere seinen Fehler einsieht oder sich entschuldigt. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn man weiß, ich habe niemanden um mich herum, dem ich etwas vorzuhalten habe. Das ist für mich selbst, ist das total entspannend. Wenn ich immer noch irgendwie mit dem rumlaufe und denke, ach ja, aber der und dieser und jener und was die nicht alles gemacht haben, getan haben und schlimm und so. Das führt nur zu Depressionen und sonst nichts. Es hilft niemandem, es dient mir nicht, es dient dem anderen nicht. Ich suhle mich in meinem Selbstmitleid. Ach, ich armer Kerl. Hat keiner was von, überhaupt nicht. Und Jesu Auftrag ist ganz klar, versöhne dich mit dem anderen. Versöhne dich mit ihm. Geh hin und sag, hey, ich möchte Dinge in Ordnung bringen, bereinigen. Gucken, dass wir irgendwie uns in die Augen gucken können. Und ich stelle immer wieder fest, möchte ich an dieser Stelle einmal mit reinnehmen, ich stelle immer wieder fest, dass es oft Situationen oder Sachfragen sind, über die wir uns in die Haare kriegen. Ja? Wir sind uns uneinig über irgendetwas. Von in christlichen Kreisen irgendwelche theologischen Fragen, das kann dann auch schon mal echt wichtig sein, bis hin zu Farbe der Stühle oder du hast das und das Wort gesagt und das ist irgendwie bei mir falsch angekommen. Ja, also das ist ja ein ganz breites Feld. Und wir halten da so dran fest, vielleicht auch an dem, ja, aber ich habe recht. Ich habe recht. Ja, so ist das und ich habe recht und du hast Unrecht. Und der andere sagt genau das Gleiche, nein, ich habe recht und du hast Unrecht. Und wir kriegen uns da irgendwie so in die Haare, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir können irgendwie nicht mehr miteinander unterwegs sein. Und das Problem ist nicht so sehr, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, sondern dass es unsere Beziehung untereinander stört. Und mein Rat ist, auf der Beziehungsebene aufeinander zuzugehen, selbst wenn wir die Sachebene nicht überwinden können. Mit anderen Worten, ich kann ja weiter anderer Meinung sein als der andere, aber ich kann auf ihn zugehen und ihm sagen, weißt du was, du bist mir als Mensch und als Gegenüber trotzdem total wichtig. Wir sind vielleicht unterschiedlicher Meinung in dieser Sache, um die es dann geht, aber ich möchte, dass du weißt, dass du mir ein wertvoller Mensch bist. Das wäre doch schon mal ein ziemlich cooler Ansatz, oder? Denn dann kann ich außerhalb von diesem einen Thema mit dem anderen wieder ganz normal unterwegs sein. Und es ist ja meistens irgendwie nur so ein winziges Element, das uns ansonsten, wenn wir die Beziehungsebene nicht klären, auf allen Ebenen voneinander trennt. Total verrückt eigentlich, wenn man sich das mal überlegt. Denn wir haben ja viel mehr Sachen, in denen wir uns einig sind, als Sachen, in denen wir uns uneinig sind. Genauso wie die Ebene von, wenn ich mit Christen zusammen bin, gehe ich davon aus, dass mein Gegenüber mir nicht vorsätzlich etwas Böses will. Denn er ist auch Nachfolger von Jesus. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass ein Christ mir vorsätzlich etwas Böses will. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber grundsätzlich würde ich davon ausgehen, der andere will mir nicht vorsätzlich etwas Böses tun. Also er hat sich nicht überlegt, dem würge ich jetzt mal so richtig einen rein. Zu dem bin ich heute mal fies oder so. Ja? So. Eventuell mal aus einer eigenen Verletzung heraus, die nicht geklärt ist. Da ist die Beziehungsebene dann vorher schon kaputt und nicht aufgeräumt worden. Aber ansonsten gehe ich davon aus, wenn ich verletzt werde von einem Mitchristen, dann ist es ein Missverständnis, höchstwahrscheinlich. Dann ist irgendwas falsch angekommen. Vielleicht war es eigentlich nur die Sachebene, wo wir uns unterscheiden und das hat mich verletzt aufgrund meiner eigenen Erfahrung, meinem Hintergrund und so weiter und so fort. Aber es hilft mir, frei zu sein, zu dem anderen zu gehen und ihm zu sagen, du, das hat mich verletzt. Und dann zu klären, dann kann der andere sagen, du, so war das gar nicht gedacht oder gemeint oder gewollt, ich wollte dich damit nicht verletzen, ich wollte nur auf der Sachebene das und das einfach klarstellen. Und schon haben wir wieder irgendwie eine Basis, auf der wir miteinander unterwegs sein können, oder? Und das ist so wichtig, dass wir das haben und dass wir das suchen. Und dazu brauche ich einfach so ein Stück diese Veränderung in meinem Denken, zu sagen, okay, ich gehe davon aus, der andere will mir nichts Böses. Okay, sei versöhnt. Ja, sei versöhnt. Das ist ein ganz klarer Auftrag von Jesus. Und wenn du sagst, Jesus ist mein Herr und ich möchte in Jüngerschaft wachsen, dann versöhne dich. Und wenn du sagst, ja, es fällt mir aber so schwer, dann bete und versöhne dich dann. Aber bete nicht ein halbes Jahr lang und warte, dass irgendwas Wunderbares passiert und die Versöhnung von alleine passiert, sondern wir sind wieder an dem Punkt, wenn du Versöhnung haben willst, musst du Schritte tun. Es funktioniert nicht ohne. Bete und wenn du gebetet hast, tu den Schritt, der nötig ist. Okay, wie viel Zeit habt ihr heute? Also heute Nachmittag übrigens, an der Stelle mal ganz kurz einschieben, für die, die heute Nachmittag noch nichts vorhaben, in der neuen Kirchener Gemeinde ist heute Nachmittag Spielenachmittag, Gesellschaftsspiele für Erwachsene, einfach so als Gemeinschaftsgelegenheit. Wir werden nach ihrem Gottesdienst, wenn er zu Ende ist, kurz miteinander essen und danach mit den Spielen anfangen. Also entweder fahrt ihr, wenn wir hier fertig sind, sofort rüber und esst da noch mit und spielt dann mit. Oder ihr genießt hier noch eine Tasse Kaffee, tauscht ein bisschen aus, habt ihr Gemeinschaft und fahrt dann rüber, wenn ihr gerne mitmachen wollt. Ich habe keine Ahnung, was für Spiele gespielt werden. Lasst euch überraschen. Mensch, ärger dich nicht. Es muss ja eigentlich in christlichen Kreisen vorkommen, damit wir ein gutes Trainingsfeld haben. Ja. Sicherlich wird bei Gesellschaftsspielen kommt auch Charakter ja immer so ein bisschen durch, ne? Also ich bin ein sehr engagierter Spieler, wenn ich spiele, dann will ich auch gewinnen. Also kommt mir nicht in die Quere, ja, wenn ihr mit mir am Tisch sitzt, alles klar. Okay, einen mache ich noch für heute und dann denke ich, machen wir Schluss. Lass dich nicht gelüsten. Matthäus 5, 28 bis 30. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Okay, also. Ich würde sagen, es laufen lauter Blinde rum, denn wenn das rechte Auge nicht mehr zur Verfügung steht, wirst du wahrscheinlich das linke auch bald rausreißen müssen. Genauso wie mit den Händen, wenn die rechte Hand erstmal ab ist. Ich habe ja immer so meine Zweifel, ob wir so lernfähig sind, selbst unter solchen Schmerzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die linke irgendwann dran ist, ist nicht niedrig. Oder? Mal Hand aufs Herz. Ja. Wir haben zu kämpfen. Wir haben zu kämpfen. Und der diese Liste hier zusammengestellt hat, der hat mit Lass dich nicht gelüsten, ja, diesen Bereich von nur Ehebruch gleich mit ausgeweitet und gedehnt. Und wenn wir ins Alte Testament gehen, in die 10 Gebote, dann wird auch ganz deutlich, dass Lass dich nicht gelüsten betrifft noch viel mehr Bereiche als nur den Bereich der Sexualität und der Partnerschaft. Im Gegenzug dazu, und das ist wahrscheinlich unsere Rettung und unsere Hilfe, und etwas, was in uns wachsen darf, ist die Frucht des Geistes. Der letzte Begriff, der in dieser Liste aufgelistet wird, ist Selbstbeherrschung. Also wenn wir in Galater 5, 22 lesen, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut, Sanftmut, fehlt noch eins? Selbstbeherrschung auf jeden Fall ist das letzte dann. Vielleicht habe ich zwischendurch eins übersprungen, müsst ihr mal nachgucken. Selbstbeherrschung ist nicht in. Unterm Strich zähle ich, was Spaß macht, ist erlaubt. Ja, wir haben Party, wir haben Tagespflegekind. Ne? Der Junge ist 3 Jahre alt, der kann fast nichts sagen. Also sein Wortschatz ist minimal. Meistens macht er nur und zeigt irgendwie mit dem Finger. Aber was er kann, ist, er kommt rein, sobald die anderen ersten Tageskinder auftauchen, rennt er mit denen wir haben Flur- und Tagespflegezimmer so über den Flur miteinander verbunden, rennen die über den Flur und er ruft immer, Party, Party, Party. Das kann der schon. Oh. Und das können wir auch gut, oder? Also die Dinge, die uns irgendwie gelüsten, ich nenne das mal so, die denken wir, die haben ganz hohe Priorität in unserem Leben. Das, auf was wir Lust haben, hat richtig hohe Priorität in unserem Leben. Und wir sind bereit, einiges zu tun und zu investieren, um daran zu kommen und auch einiges an Regeln zu ignorieren, deren wir uns eigentlich bewusst sein müssten. Was sind die Dinge, die dir gut tun? Was sind die Dinge, die dir gut tun? Und was sind die Dinge, die auch deinem Umfeld gut tun? Was sind die Dinge, die dir gut tun im Rahmen von Gesellschaft, in deinem Rahmen von Familie, in deinem Rahmen von Beruf, in deinem Rahmen von Gemeinde? Wir sind nicht alleine auf irgendeiner Insel. Also mit anderen Worten, es hat irgendwie auch da immer mit anderen Menschen zu tun. Und die Bibel kennt kein Individualistentum, es geht nur um dich. Jesus ist für dich ganz persönlich gestorben. Aber alles, was es an Geboten, Regeln, Verhaltensweisen und so weiter gibt, die Gott uns beibringen will, die haben alle immer mit miteinander zu tun. Und nie nur mit mir oder nie nur mit dir. Im Zweifelsfall sagt uns die Bibel sogar, schau von dir weg auf das Wohl des anderen. Also eher genau die ganz andere Richtung als die, die wir so kennen, ich meine mir mich. Unterm Strich zähle ich. Lass dich nicht gelüsten. Und Jesus ist echt radikal damit, ne? Also mit diesem Beispiel hier. Er sagt, dass das, was dich verführt, nicht Gottes Wege zu gehen, immer das Risiko birgt, dass es dich von Gott trennt. Mit anderen Worten, dass du dich auf den Weg Richtung Hölle machst. Ja? Das finde ich schon eine echt radikale Aussage und ich muss aufpassen, dass ich nicht sofort wieder dabei bin, die zu relativieren. Ich muss aufpassen, dass ich sage, naja, das, was ich da gemacht habe, ist ja nicht so schlimm, das reicht für die Hölle noch nicht. Ab wann reicht es für die Hölle? Ab wann kostet es mich meine Beziehung zu Gott? Darf ich den kleinen Finger noch reichen? Darf ich der Versuchung, der Verführung, dem Gelüsten den kleinen Finger reichen? Oder ist das schon zu viel? Wenn ich das hier lese, ist es ganz klar, das ist schon zu viel. Und wir dürfen nicht hingehen und sagen, naja, aber es gibt ja noch die Gnade. Jedenfalls nicht in dem Augenblick, wo wir den Gelüsten und der Verführung, wenn die vor uns steht. Hinterher dürfen wir anfangen, an Gnade zu denken. Aber auf gar keinen Fall vorher. Denn wenn du vorher schon an Gnade denkst, nutzt du sie aus. Oder versuchst du sie auszunutzen, funktioniert aber nicht. Vorsatz ist immer ganz schwierig nachher mit. Es erhöht das Strafmaß deutlich. Um mal mit ganz normaler deutscher Rechtsprechung zu sprechen. Und mal ganz ehrlich, wenn die Menschen um mich herum sich nicht gelüsten lassen, geht es mir auch viel besser. Oder? Begehre nicht deines Nächsten. So, jetzt bin ich mal der Nächste. Finde ich auch besser, wenn die anderen das alles, was ich habe, nicht begehren. Und genauso geht es dem anderen, bei dem ich vielleicht gucke und sage, ach, das hätte ich gerne. Das würde ich gerne. Hey, Gott ist unser Versorger. Gott gibt uns, was wir brauchen. Und Gott hat beschlossen, uns Gutes zu tun, durch und durch. Halte dich daran fest und sei damit zufrieden, was er dir gibt. Okay, soweit mal für heute. Habt ihr mitgeschrieben? Wollt ihr mitschreiben? Soll ich sie nochmal zum Mitschreiben vorlesen bis dahin? Ich lese sie nochmal vor. Also das erste war, tut Buße. Folgt mir nach. Jetzt kommt mein Lieblingsteil. Freut euch! Lasst euer Licht leuchten. Ehrt das Gesetz. Lebe versöhnt. und lass dich nicht gelüsten. Und ich möchte gerne noch beten, dass Gott uns Gnade schenkt, diese Dinge ich glaube, es ist in Hesekiel, wo Gott sagt, ich will das Gesetz auf euer Herz schreiben. Dass Gott diese Sachen auf unser Herz schreibt, in unser Herz schreibt, in uns verankert, damit es unser Leben prägt und gestaltet auch wirklich. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du so viel Güte und Gnade für uns hast und unser Leben einfach so gut gestalten und füllen willst. Ja. Danke, dass du gute Gedanken und Pläne hast. Gute Ideen und Vorstellungen davon, wie unser Leben laufen soll, was du mit uns anfangen willst. Danke für die Ehre, dass du gesagt hast, wir sollen dein Leib sein und dein Reich bauen. Was für eine Ehre, dass du uns das anvertraut hast. Und wir wollen einfach auch lernen, unser Leben so zu leben, wie du es dir gedacht hast und wie es gut für uns ist, wie es uns wohltut. Ich bitte darum, dass du diese fünf Begriffe, diese fünf Verhaltensweisen, Motivationen in unser Herz schreibst, Herr. Dass wir bereit sind, Buße zu tun, umzukehren, Fehler einzugestehen. Dass wir dir nachfolgen, deine Wege suchen, nach dir fragen. Dass wir uns immer daran freuen können und erinnert werden, wir sind deine Kinder und an deiner Hand. Wir brauchen uns durch nichts entmutigen lassen. Beten, dass unser Licht leuchtet, Herr. Deine Aufforderung ist, wir sollen das leuchten lassen, Herr. Und wir beten darum, dass wir die Gelegenheiten nutzen und wenn wir keine sehen, dass wir welche schaffen, damit dir Ehre gegeben wird und Menschen dich erkennen. Wir beten, dass du uns hilfst, dein Gesetz zu lernen und zu verstehen. Das, was dir wichtig ist, was du gut findest und es auch zu tun. Und die letzten zwei Punkte, Herr, möchte ich dir einfach nochmal ganz besonders hinlegen. Ich bete darum, dass du uns Gnade schenkst, uns zu versöhnen mit den Menschen, mit denen wir in Unfrieden oder in Streit sind. Ich bete darum, dass du uns hilfst, auf den anderen zuzugehen, Missverständnisse zu klären, uns zu entschuldigen für die Sachen, die wir falsch gemacht haben, wo wir verletzt haben, um Vergebung zu bitten. Und auch hinzugehen und dem anderen zu sagen, dass wir ihn wertschätzen, auch trotz der Unterschiede und vielleicht auch Meinungsverschiedenheiten, trotz des Streits zu sagen, dass wir sehen, es ist ein von dir geliebtes Geschöpf, Herr, ein wunderbar gemachter Mensch. Wir wollen Versöhnung schaffen, Herr, und versöhnt leben. Hilf uns da, mutig zu sein und auch selbst beherrschen und die richtigen Worte zu finden, Herr. Brauchen wir deine Gnade und deine Leitung für. Und wir beten, Herr, dass du auch das, was wir sehen und was uns vor Augen ist und wo wir sagen, auch das hätte ich gern, wo wir das Gefühl haben, das würde uns jetzt in dem Augenblick gut tun, aber nicht über die Konsequenzen nachdenken, nicht danach fragen, was es mit anderen und unserem Umfeld macht. Wir beten darum, dass du uns wachsam machst auf diese Dinge und uns lehrst, uns zu beherrschen, uns zurückzuhalten. Wir brauchen definitiv deine Kraft dazu, Herr, aber mit dir ist nichts unmöglich. Auch da möchte ich mich immer wieder dran festhalten, dein Wort ist wahr. Und wenn du sagst, bei dir ist nichts unmöglich und nichts ist unmöglich dem, der dir glaubt und dir vertraut, dann sagen wir, zu den Menschen gehören wir, Herr, wir vertrauen dir. Wir glauben, dass du das mit uns hinkriegst. Das ist total genial. Danke, Herr, du bist gut. Amen.